Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres Waldschutz-Podcasts. Mein Name ist Angela Simonsmeier und ich sitze hier wieder mit Markus Blaschke. Und wir haben uns heute vorgenommen, wir wollen uns über Neomyceten unterhalten. Das ist ein ganz tolles Wort, habe ich gerade erst gelernt. Nämlich neuartige Pilzerkrankungen, die aus der Schweiz gemeldet wurden, beziehungsweise also wir nehmen das jetzt, sage ich mal, als Aufhänger. Der Waldschutzreport, da hat also die Schweiz drei neue Krankheitserreger gemeldet, die dort aufgetreten sind. Und wir möchten heute mal drüber sprechen, was sind eigentlich Neomyceten, was passiert da und warum sind die für die Phytopathologie interessant?
Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und das wird ein Thema werden, das sicherlich jetzt aktuell Punkte hat, wie die Angie gerade schon angesprochen hat. Aber wir werden sehen, dass es diese Sache auch schon seit einiger Zeit gibt und dass schon eine ganze Reihe von Pilzen verschleppt worden sind und zu Schäden geführt haben.
Krankheitserreger sind ja natürlicher Bestandteil jedes Ökosystems. Und im Normalzustand, also wenn dieses Ökosystem im Gleichgewicht ist, dann sind auch die Wirt-Pathogen-Beziehungen im Gleichgewicht. Das heißt, mal gewinnt das Pathogen und kann den Baum infizieren und mal kann der Baum die Infektion abwehren oder nach einer Infektion eben die Schäden ausheilen. Wenn diese Beziehung aber aus dem Gleichgewicht gerät, dann verschiebt sich das Ganze zugunsten des Pathogens. Das sehen wir am Beispiel des Buchdruckers, also der Fichtenborkenkäfer. Was passiert, wenn durch äußere Einflüsse diese Balance aus dem Gleichgewicht kommt? Das heißt, die Vegetationsperiode wird länger oder die Wärmephasen werden länger. Der Käfer kann mehr Generationen ausbilden und gleichzeitig sind die Bäume durch Trockenheit geschwächt. Dann kippt das Ganze zugunsten des Schaderregers und bei den Pilzen gibt es ein Paradebeispiel aus der letzten Zeit und das ist das Eschentriebsterben. Das ist so ein Beispiel dafür, was passiert, wenn ein Krankheitserreger in ein Ökosystem reinkommt, das dieses System nicht kennt oder beziehungsweise das die Wirtsbaumart nicht kennt. Markus, du warst da ja quasi von Anfang an vorderster Front mit dabei. Kannst du mal kurz umreißen, wie das abgelaufen ist, was da passiert ist und letztlich auch, was da schiefgelaufen ist?
Ja, was wirklich schiefgelaufen ist, kann ich jetzt nicht unbedingt vielleicht sagen. Aber überlegen wir uns mal, schauen wir uns mal an, wie das Ganze abgelaufen ist in Europa. Ungefähr um das Jahr 2000 sind im Bereich von Lettland, Litauen und Nordostpolen Schäden an Esche aufgefallen. Also diese Verkahlung, wie man sie ja heute auch hier in Bayern beispielsweise sehen kann, die traten da auf und es war niemandem wirklich klar, wie es dazu gekommen ist. Dann hat sich dieses Phänomen immer weiter über Europa ausgebreitet. Also das ging dann über Polen, Österreich, Mecklenburg-Vorpommern, dann auch 2008 die ersten Fälle, die in Bayern definitiv diesem Phänomen zugeordnet worden sind. Und dann ging das noch weiter bis nach Westeuropa. Auch Großbritannien war dann innerhalb von relativ kurzer Zeit betroffen. Und ein polnischer Forscher, der ist dann darauf gekommen, dass es sich hier um eine Pilzerkrankung handelt, die relativ schwierig zu diagnostizieren ist für die damaligen Verhältnisse, weil man zunächst immer die Pilze vermutet hat, bei so einem Triebschaden, dass die ihre Fruchtkörper außen auf dem Trieb irgendwo ausbilden müssen. Und da hat man alles untersucht, geprüft und nichts gefunden. Und dieser polnische Forscher, der hat dann festgestellt, ha, das ist hier ein bisschen anders, der hat eine Fruchtform, die im Inneren des Holzes fruktifiziert. Und das war dann eigentlich der Schlüssel, um den Pilz gut zu diagnostizieren. Also man hat nicht mehr von der Rinde versucht abzuisolieren in den Labors, sondern man hat sich Holzstücke genommen und aus dem Inneren Teile genommen, auf Agarplatten gelegt und dann konnte man den Pilz dort rausisolieren. Und seitdem ist das soweit schon mal bekannt. Zunächst hatte man nur die Nebenfruchtform, aber Pilze können eben verschiedene Fruchtkörperformen ausbilden. Nebenfruchtkörper und die Hauptfruchtkörper. Und einige Zeit später ist es dann auch gelungen, den Hauptfruchtkörper dazu anzusprechen. Und was dann eine Überraschung war, der sah genauso aus mit einem kleinen weißen Becherchen, das sich auf den Blattspreiten der Eschen ausgebildet hat, wie eine bekannte heimische Art. Und erst ganz detaillierte Unterschiede an den Asci, den Schläuchen in den Fruchtkörpern haben dann gezeigt, dass es hier Unterschiede gibt zwischen der bei uns heimischen weißen Stängelbecherchen und diesem falschen weißen Stängelbecherchen, der eben jetzt hier zu diesem Schädling geworden ist.
Also insofern ist also die Diagnose eigentlich erstmal der kritische Schritt. Also wenn ich es mit einem unbekannten Erreger zu tun habe, muss ich erstmal herausfinden, wo sitzt dieses Ding eigentlich, womit habe ich es eigentlich zu tun, mit welcher, also habe ich es mit Bakterien zu tun, habe ich es mit einem Pilz zu tun? Und wir haben auch immer das Problem, dass sich in geschädigtem Gewebe relativ schnell saprophytische Pilze etablieren. Und dann zu unterscheiden, was davon ist tatsächlich ursächlich für den Schaden und was ist sekundär oder rein saprophytisch aufgetreten, das ist dann zuweilen schwierig.
Genau, und das war in diesem Fall eben auch der Fall. Man hat eben auf der Rinde gesucht und da hat man eine ganze Reihe von Pilzarten gefunden, aber es war halt keine Pilzart dabei, die stetig vorgekommen ist. Mal tauchte hier einer auf, mal dort einer, aber man konnte nicht den Schaden wirklich da einer Art zuordnen, weil das eben alles solche Schwächepilze waren oder Sekundärschädlinge oder Zersetzer, die eben nach dem Absterben der Rinde erst sich dort etablieren konnten.
Also das heißt, es ist schon auch so ein bisschen Glück dabei, oder? Also man muss Glück haben und an die richtige Stelle schauen, um den zu finden.
Genau. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch Arten, die sind leichter zu diagnostizieren, weil man sie halt wirklich besser sehen kann und damit auch besser erfassen kann. Bei diesem Pilz ist es halt sehr, sehr schwierig, weil der ja im Trieb hauptsächlich wächst und das einzige Merkmal, das dann eben auftaucht, sind im Frühjahr, frühen Sommerabschnitten, Mai, Juni, dann die Fruchtkörper auf den abgeworfenen Blattstängeln des Vorjahres.
Das heißt aber auch, dass da unter Umständen Monate oder Jahre ins Land gehen, wo einige Forscher dran sitzen und suchen und Detektiv spielen, bis man tatsächlich dann den eigentlichen Schaderreger ausgemacht hat. Verliert man da nicht wahnsinnig viel Zeit?
Das ist auf der einen Seite sicherlich für die Diagnose der Fall, aber auf der anderen Seite ist es dann ja doch auch ein positives Ergebnis, wenn man das dann genau einem Erreger zuordnen kann und dann zumindest sagen kann, woher es kommt, auch wenn man, wie in diesem Fall beim ersten Triebsterben, immer noch keine echten Lösungen gefunden hat, um dem Herr zu werden.
Also das Eschentriebsterben ist ja mit einer ziemlich hohen Geschwindigkeit über Mitteleuropa hereingebrochen und letztlich, wie du sagst, man hat eigentlich dem nicht wirklich was entgegensetzen können. Das liegt dann aber auch zu einem großen Teil am Ausbreitungsmodus des Pilzes, oder?
Das muss man sich immer vergegenwärtigen, wenn man es mit Pilzen zu tun hat, dass die extrem schnell sich verbreiten können. Also diese Sporen sind überall in der Luft verbreitet und die können große Entfernungen in relativ kurzer Zeit überwinden. Also da haben die keine Probleme. Es gibt da ganz interessante Experimente, die zeigen, also 500 Kilometer Ausbreitung für Sporen ist auf jeden Fall gesichert möglich.
Oh wow, okay. Nun wird ja aus der Schweiz von einem neuen Mehltaupilz an Esche berichtet, Erysiphe salmonii. Prinzipiell muss man ja sagen, die Esche ist durch das Eschentriebsterben so stark gebeutelt in ihrem Bestand insgesamt in Mitteleuropa, dass das schon ziemlich bedrohlich ist, wenn da von neu aufgetretenen Pathogenen an der Esche berichtet wird, oder?
Das würde ich auch so sehen. Also die Schwächung ist schon da und wenn dann noch zusätzlich ein weiterer Erreger dazukommt, dann kann es so einer Baumart schon ja, sehr eng werden.
Also ich kenne ja Mehltaupilze hauptsächlich, also der Klassiker ist ja der Eichenmehltau, als Pilze, die vor allem an junge Bäume gehen. Also man sieht auch schon mal etwas ältere Eichen mit Mehltau befallenen Blättern, aber nach meinem Gefühl sind die eigentlich hauptsächlich kritisch für sehr junge Bäume. Ist das richtig?
Naja, den Eichenmehltau, übrigens auch ein Neophyt, also der wurde vermutlich im 19. Jahrhundert nach Mitteleuropa eingeschleppt, ist ein Pilz, der geht an alle Eichen dran. Also natürlich, je nach klimatischen, kleinklimatischen Bedingungen, hat er mal hier Vorteile, mal dort Vorteile. Die Schäden treten auch hauptsächlich an den jüngeren Bäumen auf. Vor allem, wenn man keine weiteren Schadursachen mit einschließt. Also warum ist das so? Weil halt diese jüngeren Bäume noch nicht so vital, noch nicht diese Kräfte haben, um sich gegen einen Schädling zu erwehren. Aber in Verbindung mit anderen Schädlingen, zum Beispiel den ganzen Schmetterlingsgesellschaften, die in Franken an den Eichen zu Leibe rücken, da spielt dann auch der Eichenmehltau eine große Rolle, weil der eben dann am Johannistrieb noch einen weiteren Schaden dazu führt und dann sich die Bäume auch über den Johannistrieb nicht sinnvoll wieder stärken können.
Bei der Esche kenne ich jetzt gar nicht so wahnsinnig viele andere Blattpathogene, muss ich sagen. Aber wenn ich mir jetzt überlege, dass man gerade hinsichtlich des Eschentriebsterbens ja schon irgendwo Hoffnungen darauf setzt, dass die Verjüngung über den Selektionsdruck letztlich Bäume hervorbringt, die sich gegen das Eschentriebsterben wehren können, dann ist es natürlich ganz schlecht, wenn wir jetzt einen Pilz haben, der eingeschleppt wird, der speziell für die jungen Bäume gefährlich wird, oder?
Ja, aber dann müssen wir mal abwarten. Also eine Menge an Pilzen werden immer mal wieder neu beobachtet, aber ob sie wirklich eine große Schadwirkung haben, das ist dann auch noch nicht ausgemacht. Also da muss man auch ein bisschen das Ganze noch beobachten. Ich will es nicht ausschließen, aber man muss es jetzt nicht gleich ganz schwarz sehen, was jetzt speziell diesen einen Mehltau gibt. Also eine ganze Reihe von Mehltaupilzen sind verschleppt worden und es gibt da eine schöne Arbeit aus der Schweiz, die also sich mit diesen Neomycota beschäftigt hat. Und wenn man sich das anschaut, dann sieht man, eine ganze Reihe von Mehltaupilzen sind gekommen. Da gibt es Beispiele am Holunder, an der Platane. Also nicht alle, aber haben jetzt zum gravierenden Schäden unbedingt gleich geführt.
Und auch an der Hasel habe ich gelesen, gibt es da einen neuen. Eingeschleppt im Fall der Hasel und auch im Fall der Esche aus Asien. Und es gibt also einen Bericht aus der Ukraine, wo Erysiphil salmonii auf Fraxinus excelsior, ich glaube, in Kiew beobachtet wurde. Und die berichten tatsächlich, dass sich das von einem Jahr zum nächsten relativ stark ausgebreitet hat.
Ja, werden wir abwarten müssen.
Ja, definitiv. Also es ist immer so, dass man natürlich bei diesen neu aufgetretenen Pilzerkrankungen erstmal abwarten muss. Aber der Phytopathologe, der in Deutschland sitzt und hört aus der Schweiz, dass da was neu aufgetreten ist, der blickt natürlich mit Argusaugen dann auf die Meldungen aus den Forstbetrieben und den Forstämtern, was da bei den Baumarten gemeldet wird und hat natürlich speziell ein Auge dann drauf. Der nächste, der auf meiner Liste wäre, ist Neonectria punicea. Da wird aus der Schweiz berichtet, dass der als Sekundärparasit zwar schon bekannt ist, aber nicht als Primärpathogen in Erscheinung getreten ist bisher an Bergahorn. Aber aus der Schweiz wird eben gemeldet, dass es da gehäuft Nekrosen gibt im Stammbereich, relativ groß auch, also wir beide, Markus und ich, wir kennen solche Stammnekrosen beim Bergahorn von Verticillium-Infektionen, aber die Schweizer haben tatsächlich wohl nachgewiesen, dass Neonectria punicea da Verursacher sein soll.
Aber mit Primärparasit wäre ich in dem Fall sehr vorsichtig, weil so eine Neonectria oder auch die Nektrien überhaupt in der Regel alle sekundär sind, denn die brauchen eine Öffnung, um durch die Rinde durchdringen zu können. Also da muss entweder ein Ast abgebrochen sein oder es muss ein Insekt was gefressen haben. Ganz von alleine kann der sich in der Regel nicht etablieren. Also da bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn es da heißt Primärparasit bei diesen Arten. Das ist anders zum Beispiel eben bei Mehltauarten. Das sind echte Parasiten, die gehen auch an völlig gesunde Blätter und können dort eindringen. Sowas kann Neonectria aus meiner Ansicht nach nicht.
Es gibt ein Paper aus Bosnien-Herzegowina. Die haben Stammnekrosen in Eschenstangenholz, also an jungen Eschen, untersucht. Da ist diese Neonectria punicea auch aufgetreten. Ähnliche Berichte gibt es übrigens aus Nordwestdeutschland. Die haben ähnliche Untersuchungen gemacht. Und die Autoren aus Bosnien-Herzegowina haben gezeigt, dass die Hyphen in den großen Gefäßen des Frühholzes gewachsen sind. Also das heißt natürlich, ich meine, auch diese Gefäße sind letztlich totes Gewebe, aber Das heißt schon, dass diese Neonectria-Art in aktives Gewebe eingewachsen ist.
Ja, aber er muss erstmal durch die Rinde durchgekommen sein. Das meinte ich ja nur. Das kann ein Rostpilz, das kann ein Mehltau, aber das kann nicht eine Neonectria einfach so. Der muss eine Öffnung gefunden haben.
Okay, also das heißt, du würdest auch Neonectria punicea jetzt erstmal nicht als wahnsinnig kritisch betrachten, aber erstmal beobachten.
Ja, das darf man nicht so sehen. Also einen Schaden kann der schon verursachen, der wirtschaftlich sehr bedeutsam sein wird. Nur mit dem Begriff Primärparasit bin ich eben skeptisch. Also weil das ist eine Art, die braucht eine Vorschädigung.
Dann gibt es noch eine Sache, und zwar hat die Schweiz gemeldet, dass sie an Hainbuchen einen neuartigen Pilz beschrieben haben, und zwar ist das Cryphonectria carpinicola. Also es gibt seit Anfang der 2000er Jahre Absterbeerscheinungen an der Hainbuche, zuerst gemeldet aus Italien, dann später auch in Österreich, Deutschland und seit 2018 in der Schweiz aufgetreten, soll mit zwei Pilzen entweder gemeinsam oder jeweils einzeln zusammenhängen. Und einer davon ist Anthostoma decipiens. Das ist ein Ascomycet. Und der zweite wurde jetzt eben 2020 neu beschrieben als Cryphonectria carpinicola. Es gibt ja eine ganz aggressive Cryphonectria-Art an Rostkastanie, oder?
Esskastanie, Castanea sativa.
Okay, also das heißt, da gibt es ja schon einen ziemlich aggressiven Vertreter. Wie würdest du jetzt Cryphonectria carpinicola einschätzen?
Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ich kann nur aus Beobachtung sagen, dass in vielen Bereichen wirklich Hainbuchen derzeit ja auch vorgeschädigt erscheinen und doch einige abgestorben sind. Man müsste das mal genauer analysieren, was da passiert ist. Und ob diese neuen Erreger dort eben auch beteiligt sind. Schaut man in die Geschichte zurück, dann wird man feststellen, dass es doch eine ganze Reihe Arten auch in der klassischen Phytopathologie gibt, die verschleppt worden sind. Also ich möchte da kurz erinnern an das Ulmensterben. Das ist auch ein Erreger, der vermutlich im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts nach Mitteleuropa gekommen ist und sich dann dort stark ausgebreitet hat und dann doch einer ganzen Baumart oder sogar Gattung in Mitteleuropa den wirtschaftlichen Anspruch dahingerafft hat. Also Ulmen wirklich auf die zu setzen in wirtschaftlichen Sinn macht derzeit keinen großen Sinn, auch wenn das nicht dagegen spricht, Einzelbäume zu halten, aber viele Arten kann man da nicht mehr jetzt in großen Waldbeständen etablieren.
Aber es ist ja schon so, dass die Ulme eigentlich, sag mal, nicht ausgestorben ist, aber sehr stark in ihrem Bestand dezimiert worden ist. Führt sowas nicht langfristig dazu? Und ich meine, das ist jetzt auch schon mehrere Jahrzehnte her, dass es diese Welle gab. Führt das nicht langfristig dazu, dass so ein Erreger dann auch wieder ausstirbt, wenn er einfach nicht mehr genügend Wirtsbäume findet? Oder sind diese, ist der Vektor, das ist der Ulmensplintkäfer, glaube ich?
Das sind die Ulmensplintkäfer. Das sind mehrere Arten.
Ah, okay, verstehe. Also sind diese Käfer dann, sag ich mal, so konstant Träger dieses Pilzes, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass der ausstirbt? Also kann dieser Pilz quasi nur in den Käfern überleben? Oder könnte man jetzt schon davon ausgehen, dass der Pilz mehr oder weniger ausgestorben ist und dass die Ulme jetzt wieder eine Chance hätte?
Nee, der Pilz ist nicht ausgestorben. Wir haben ja immer noch Ulmen da und die Ulme verjüngt sich ja auch sehr gut. Und wenn die Ulme dann ein bestimmtes Alter kommt, sodass sie als Wirtsbaum für den Käfer interessant ist, dann stellt man fest, dass sie sich auch wieder der Pilz stärker vermehrt und dann wieder zu Absterbeerscheinungen führt. Man hat gehofft und mit Resistenzversuchen auch viel unternommen, um die Ulmen wieder zu aktivieren. Man muss aber das doch sehr einschränken, denn viele dieser vermeintlich resistenten Ulmen haben sich nicht durchsetzen können. Die sind dann im Alter dann doch auch teilweise wieder befallen worden.
Ich hätte jetzt eingeschätzt oder gehofft, dass in dem Moment, wo so ein Pilz einen Vektor braucht, dass über die Kontrolle der Vektoren oder eben nach der starken Dezimierung des Wirts, das schon dazu kommen kann, dass so ein Erreger wieder ausstirbt. Also das ist so eine Situation haben wir beim Eschentriebsterben beispielsweise nicht. Das Eschentriebsterben, also der Pilz, ist ja nicht auf einen Vektor angewiesen und hat so einen effizienten Ausbreitungsmodus, dass man eigentlich nicht davon ausgehen kann, dass der wieder ausstirbt. Also das Ökosystem wird sich über kurz oder lang an diesen Krankheitserreger anpassen müssen. Also ich glaube nicht, dass es realistisch ist, dass die Esche als Baumart ausstirbt. Oder wie schätzt du das ein?
Ich glaube auch nicht, dass die Esche jetzt wirklich aussterben wird. Wenn sie irgendwann in einen Bereich kommt, wo es nur noch sehr wenig Eschen gibt, vereinzelt die vorkommen, dann werden einzelne Eschen sehr wahrscheinlich das Ganze überleben. Es ist beim Eschentriebsterben auch im Unterschied zum Ulmensterben ja nicht so, dass wenn ein gesunder, nicht ganz junger Baum befallen wird, dass er zwangsläufig auch absterben muss. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, dass die Eschen sich wieder vitalisieren konnten und auch wenn sie mal einen leichten Befall gehabt haben. Das hängt aber auch damit zusammen, dass das Eschentriebsterben jedes Jahr neu infizieren muss. Also der Pilz überlebt nicht groß im Baum, sondern muss immer wieder neu infizieren. Und das ist beim Ulmensterben dann anders. Da sind die Pilze und der Käfer ja im Stammbereich, im Kambium dort beteiligt. Und dann geht das mit dem Tod auch relativ schnell dort. Also die sterben relativ bald nach der Infektion im Verhältnis zum Eschentriebsterben auf jeden Fall ab. Was beim Eschentriebsterben die Folge ist, ist, dass wir oft dann Befall mit Sekundärschädlingen haben.
Hallimasch beispielsweise, ne?
Zum Beispiel Eschenbastkäferarten.
Wie schaut das aus? Also so gefühlt mehren sich die Berichte von solchen Neomykota oder überhaupt neuartigen Schädlingen im Forstbereich. Ist das eine Folge der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Globalisierung, also einfach des verstärkten Transports auch von Pflanzenmaterial über die Kontinente hinweg? Oder ist das primär dem Klimawandel zuzuschreiben? Oder ist es eine Kombination aus beidem? Oder ist es einfach immer so gewesen und man bekommt es nur mittlerweile mehr mit?
Ja, es sind eigentlich alle drei Sachen. Also es hat sicherlich diese Verbreitungen schon immer gegeben, von Natur aus. Allerdings die Globalisierung durch den Menschen hat das Ganze sehr verstärkt. Ein ganz typischer Neomykota ist der sogenannte Tintenfischpilz. Das ist ein Pilz, der Fruchtkörper ausbildet, die tentakelartige Auswüchse besitzen und aus einem Ei entspringt, rot-schwarz gefleckt ausschaut und der immer mehr über ganz Europa in Erscheinung tritt. Und dieser Pilz ist vermutlich aus Australien im Ersten Weltkrieg mit australischen Soldaten und ihrem Material in den Bereich der Vogesen verschleppt worden und hat sich dann von dort über ganz Europa ausgebreitet. Also das ist ein Zeichen dafür, dass eben der Mensch dazu führt, dass eben diese Verschleppung von Arten viel, viel schneller gehen kann, als es sicherlich vorher der Fall war. Und dann kommt natürlich noch die Verschärfung für gerade parasitische oder schwäche Pilze dazu, die der Klimawandel bringt. Also der verstärkt diese ganze Entwicklung natürlich nochmals.
Also es gibt auch ein ganz aktuelles Beispiel, zwar nicht aus dem Forstbereich, sondern aus dem Bereich Amphibien. Und zwar gibt es einen relativ neuartigen Pilz, der Feuersalamander befällt. Und da beobachtet man in den letzten ein, zwei Jahren, dass der sich massiv ausbreitet im Bereich Niederlande, Belgien, Deutschland. Und da werden auch inzwischen ziemlich massive Sicherheitsvorkehrungen und Hygienemaßnahmen ergriffen. Also, dass wenn Leute aus betroffenen Bereichen kommen, dass die ihre Schuhsohlen peinlichst genau säubern, dass da Fahrzeuge, die im Wald unterwegs gewesen sind, gesäubert werden müssen, weil man eben befürchtet, dass durch das Verschleppen von Erdmaterial Pilzsporen eben in andere Waldbestände eingetragen werden und dort die Feuersalamanderpopulationen neu infiziert werden. Und ein Beispiel, was mir auch noch einfällt, nicht aus dem Bereich Mykologie, aber so ein Klassiker, ist der asiatische Laubholzbock, ne?
Da kann man ganz klar sehen, da ist es der Mensch gewesen, der mit Containern und den da drin enthaltenen Paletten diesen Käfer verschleppt hat. Der hatte sich dort eingebohrt in China, in das Holz. Und Die Paletten wurden aus relativ frischem Holz geschnitten und beispielsweise für Granitsteine verwendet und ist so nach Deutschland dann importiert worden und auch andere Länder der EU.
Wobei man beim asiatischen Laubholzbock relativ erfolgreich, glaube ich, Eindämmungsmaßnahmen ergriffen hat und auch nach wie vor ergreift, oder?
Ja, in vielen Fällen konnte man das Ganze wieder relativ stark zurückfahren und es gibt da durchaus immer wieder positive Meldungen, also dass die Sache eingegrenzt worden ist, aber teilweise natürlich auch drastische Maßnahmen erfolgt sind, also viele Bäume provisorisch entfernt worden sind, damit sich dieser Käfer eben nicht ausbreiten kann.
Nun muss man natürlich sagen, dass der asiatische Laubholzbock ein ziemlich großer Käfer ist, gut zu erkennen. Und insofern hat man da ganz klare Vorteile im Vergleich zu einer Pilzerkrankung. Also ich wüsste kein Beispiel von einer pilzlichen Erkrankung, bei der solche Eindämmungsmaßnahmen erfolgreich gewesen wären.
Nee, das ist mir auch nicht bekannt. Ein Beispiel, das auch aus Europa was verschleppt worden ist, ist ja der Weimutskiefernblasenrost. Der ist nämlich in die USA verschleppt worden und ein Rostpilz, der muss Wirtswechsel machen. Und da hat man dann gedacht, man kann in den USA das Ganze stoppen, indem man den Wirt, der neben der Weimutskiefer auftritt, das sind Johannisbeeren oder Stachelbeeren eliminiert. Also man hat in großen Aktionen versucht, diese Gattung zu vernichten, aber es ist nicht gelungen. Also der Pilz hat sich in den USA dramatisch ausgeweitet und viele fünfnadelige Kiefern auch an den Rand der Verbreitung gebracht.
Also man sieht auf alle Fälle, Neomyzeten sind ein Riesenthema. Wir sind, was die Neomyzeten, die aus der Schweiz berichtet werden, noch relativ entspannt, aber man muss es natürlich trotzdem im Auge behalten. Es ist auf alle Fälle ein interessantes Thema und ja, ich denke, damit sind wir am Ende für heute.
Genau. Und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
Ciao.
Ciao.